Unser Calvin hat das Stichwort dieser Predigt schon anmoderiert. Es ist das Wort Sehnsucht. Wer kennt es nicht? Dieses Gefühl, dieses innige Verlangen nach einer bestimmten Sache oder einem anderen Zustand oder auch nach einer ganz bestimmten Person. Sehnsucht nach Normalität. Sehnsucht nach dem alten, normalen Leben vor Corona, wo man einfach wieder ganz normal zum Arbeitsplatz gehen kann, ohne eine Maske tragen zu müssen. Ich habe letzte Woche mit einem Lehrer kommuniziert und er sagte mir, ja, das hasst er am meisten, wenn er da vor den Kindern mit einer Maske 7 Stunden lehren muss. Unheimlich schwierig. Alle Leute sind irgendwo am Anschlag und sie sehnen sich dem Ende der Pandemie entgegen. Wir wissen nicht, wann das vorbei ist. Wir sehnen uns auch dem Ende der Baustelle entgegen. Und ihr habt gesehen, wo ihr da reingekommen seid, musstet ihr an einem großen Container vorbei. Das nur als Klammer gesagt. Unten der Wasserschaden, die Renovierung, um diese Schäden zu beheben, sind gerade im Gange. Deshalb ist der Container da. Aber wir sehnen uns, dass das wieder mal ganz ohne Baustelle hier das Leben möglich ist. Und vielleicht sehnt man sich auch nach einer bestimmten Person. Ich sehe da 2 hübsche Leute, die verlobt sind. Und ich kann mir vorstellen, sie sehnen sich dem Tag entgegen, wo sie dann heiraten können. Und ich habe gute Erinnerungen an unsere Verlobungszeit. Das war damals gar nicht so einfach, weil meine Frau und mich trennten ungefähr 1700 Kilometer und sie war in Siebenbürgen, Rumänien damals, hinter dem Eisernen Vorhang noch und ich war in Deutschland und wir wussten nicht, wann wir heiraten werden und wann das überhaupt möglich ist. Der Staatschef musste diesen Heiratsantrag genehmigen. Verrückte Zeit damals. Und ich weiß, wie sehr ich mich einfach gesehnt habe, immer wieder nach meiner Braut, nach meiner Geliebten. Die Adventszeit, die gerade heute beginnt, wir haben heute den ersten Advent, ist immer auch eine Zeit der Sehnsucht. Wir Christen, wir warten, dass unser Herr, unser König, der auch unser Bräutigam ist, unser Geliebter ist, dass er wiederkommt. Und letzten Sonntag haben wir in der Predigt gehört, dass Jesus sagt, dass die Institution der menschlichen Ehe, so wie wir sie hier auf dieser Welt kennen, im Himmel enden wird. Aber die Bibel lehrt nicht, dass es im Himmel keine Ehe geben wird. Zwischen wem wird es dort eine Ehe geben? Zwischen Jesus und seinen Menschen. Funktioniert es nicht? Ich merke gerade, dass irgendwie die PowerPoint nicht läuft. Timon? Ah, alles klar. Danke. Zwischen Jesus und seinen Leuten, seiner Braut. Im Alten Testament sowie im Neuen Testament treffen wir immer wieder auf dieses Bild vom Bräutigam und der Braut und die Beziehung, diese innige Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen. Und in Johannes 3, Vers 29 nennt Johannes der Täufer Jesus den Bräutigam und auch die Apostel, sie greifen dieses Bild auf. Und in 2. Korinther 11, Vers 2 vergleicht sich Paulus mit einem Vater, der seine Tochter mit einem Mann verlobt, für den sie bestimmt ist. Und er sagt, ich habe euch Korinther Christen mit Christus verlobt und es liegt mir sehr viel daran, dem Bräutigam Christus eine reine, eine unberührte Braut zuzuführen. Christus als der Bräutigam und die Gemeinde als die Braut ist ein prophetisches Bild sowohl für die Gegenwart als auch für die zukünftige Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und wenn wir diesem Bild auf den Grund gehen, dann kommen wir eigentlich ziemlich bald zur Heilsgeschichte. Weil wir dann sehen, wie Gott der Vater derjenige ist, der seinem Sohn seine vollkommene Liebe zum Ausdruck bringen will. Und er tut das, indem er seinem Sohn eine Braut schenkt. Und um seinem Sohn eine Braut zu schenken, muss der Vater den Menschen erschaffen. Denn aus der Menschheit heraus wird er für seinen Sohn eine Braut erkaufen. Das heißt also, jeder Mensch, der durch Gott, den Vater und durch unseren Herrn Jesus erlöst wurde, der gehört zu der Braut Jesu. Und darum wird die Gemeinde die Braut Christi genannt. Es war der Plan Gottes von Anfang an, seinem Sohn eine Braut zu geben. Und die Bibel, die sagt uns, dass der Bräutigam eines Tages wiederkommen wird, um die Braut zu sich zu holen. Und in Johannes 14 lesen wir die bekannten Worte Jesu, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das hat uns Jesus versprochen. Wir warten auf die Ankunft des Bräutigams. Das ist Advent. Der Tag kommt, an dem wir den Bräutigam sehen werden. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist Warten angesagt. Aber ich hoffe sehr, nicht so ein gelangweiltes, lethargisches, passives, müßiges Warten, nein, sondern wenn wir zur Braut gehören, dann sehnen wir uns in dieser Zeit des Wartens nach unserem Bräutigam. Der alte Kirchenvater Augustinus, der war schon der Meinung, das ganze Leben eines guten Christen ist eine heilige Sehnsucht. Wie lebst du aus dieser Sehnsucht? Es ist in der Tat eines meiner Lieblingsthemen, wenn es um dieses Verlangen, um diese Sehnsucht geht. Das bewegt mich immer wieder. Denn ich bin der festen Überzeugung, wir leben als Christen hier nicht ein Leben in der Erfüllung, sondern ein Leben in der Sehnsucht. Zwar beschenkt uns Gott immer wieder so punktuell mit besonderer Freude und auch Fülle oder auch mit einer besonderen Erfahrung seiner Gegenwart, zum Beispiel in einem besonderen Gottesdienst, wo das Wort Gottes uns anspricht in einer ganz besonderen Weise und wir spüren die Gegenwart Gottes oder wir sind irgendwo im Urlaub und wir genießen eine herrliche Landschaft und wir spüren, Gott ist da, das ist sein Werk. Aber es ist doch so, nach einer gewissen Zeit verfliegt dieses Gefühl. Der Alltag kehrt zurück, der Müll, er muss rausgetragen werden, die Wohnung gesaugt, das Auto repariert, die Windel gewechselt werden. Und wir fragen uns, ist das schon alles? Gibt es nicht noch mehr? Die meiste Zeit lebe ich aus der Sehnsucht. Und ich kann gut nachvollziehen, was Tauser einmal sagte: Durstig sind jene Herzen, in denen durch die Berührung Gottes tief innen die Sehnsucht erwacht ist. Da ist dieser Durst, diese Sehnsucht. Und je älter ich werde, scheint es mir, desto mehr wächst diese Sehnsucht, denn mir wird immer mehr dieser Hohlraum in meinem Innersten bewusst, der nichts außer Gott wirklich füllen kann. Und ich glaube, ich beginne C.S. Lewis immer besser zu verstehen, der in seinem Buch Überraschung und Freude andeutet, dass bis zum nächsten Leben unser Verlangen, unsere Sehnsucht nach Gott selbst eine der schönsten Erfahrungen ist, die Gott uns in diesem Leben zuteil werden lässt. Bist du hier in diesem Gottesdienst, weil du diesen Durst nach Gott gerade jetzt verspürst? Ich glaube, das macht den Unterschied, wie du nachher von hier wieder nach Hause gehen wirst. Nun, Durst, das ist nicht unbedingt etwas Tolles. Es beschreibt ein Trockenheitsgefühl in der Kehle und meldet uns ein Existenzbedürfnis an, nämlich zu trinken. Wenn also jemand Durst nach Gott hat, dann empfindet er tief in seinem Innern eine gewisse Leere, die nur Gott füllen kann. Und dann sehnt man sich nach ihm, weil man eigentlich in seinem Herzen verspürt, dass nichts, wirklich nichts außer ihm uns tiefgehend befriedigen kann. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Wer nach Gott dürstet, der ist geistlich gesund. Meine Lieben, ich wünsche mir, dass wir alle diesen Durst, diese Sehnsucht in unserem Innern verspüren. Denn wer auf Jesus wartet, lebt aus der Sehnsucht. Das ist so mein erster Hauptgedanke heute in dieser Predigt. Psalm 42. Er wird gleich am Anfang, in den ersten Versen schon, da wird beschrieben diese Sehnsucht des Psalmisten nach Gott. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele, sie dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Können wir uns mit diesen Worten des Psalmisten identifizieren? Haben wir diesen Durst, diese Leidenschaft, dieses Verlangen, diese Sehnsucht, Gott mehr zu kennen, vor ihm zu stehen, seine Gegenwart zu genießen? Was es bedeutet, aus der Sehnsucht zu leben, hat uns Jesus, als er hier auf der Erde war, vorgelebt. Wenn wir die Evangelien lesen, erkennen wir, dass er seinen Weg hier mit Sehnsucht, mit Leidenschaft ging. Und was war sein höchstes Ziel? Den Vater zu verherrlichen. Und in Johannes 17, Vers 4 sagt er kurz vor der Stunde der Passion zu seinem Vater: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Übrigens, durch seinen Tod am Kreuz erfüllte sich, ja bildlich gesprochen, oder erfüllte Jesus sozusagen symbolisch diese orientalische Sitte, dass er den Preis für seine Braut bezahlte. Er bezahlte als Kauf, den Kaufpreis mit seinem Blut, weil er die Braut liebte, die der Vater für ihn bestimmt hatte. Und dann lesen wir in Hebräer 12, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Jesus ging seinen Weg, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Das bedeutet, er ging seinen Weg aus Sehnsucht, mit Verlangen. Unser Herr hat diesen Plan, diesen Heilsplan nicht einfach kalt erfüllt, sondern sein Herz war völlig dabei. Wir nennen die letzte Woche vor der Kreuzigung Passionszeit. Das Wort Passion, es bedeutet ja aus dem Lateinischen kommend Leiden, aber auch starke leidenschaftliches Verlangen, leidenschaftliche Neigung zu etwas, Begeisterung. Verzehrt von Leidenschaft säubert Jesus den Tempel von all den Händlern, die das Haus Gottes zu einer Wechselstube verwandelt hatten. Und dann lesen wir später, wie er über Jerusalem, die auch übrigens seine Braut werden sollte. Das Volk Israel gehört dazu. Das ist ein anderes Thema. Und wir wissen aus dem Alten Testament, dass auch Jerusalem als Braut bezeichnet wird. Wie er da voller Sehnsucht und Leidenschaft weint über die Menschen dieser Stadt. Und als die letzten Stunden seines größten Kampfs näher rückten, da wird seine Leidenschaft noch stärker. Er versammelt seine engsten Freunde um sich. Und er sagt ihnen die Worte, die wir immer wieder lesen, wenn wir das Mahl des Herrn feiern. Auch heute wollen wir es nach dem Lobpreis dann feiern. Lukas 22, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Seine ganze Sehnsucht, sein Herzensverlangen ist da in diesem Satz komprimiert. Wie sehr habe ich mich gesehnt. Und dann geht Jesus weiter voran durch die tiefe Verzweiflung in Gethsemane hin zum Leiden am Kreuz. Ist es denkbar, dass er irgendetwas mit halbem Herzen durchlebt? Ich glaube nicht. Er ging seinen Weg voller Sehnsucht, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Meine lieben Freunde, wenn der Weg beschwerlich wird, kommen wir ohne Sehnsucht keinen Schritt weiter. Und der Weg ist und wird vielleicht noch beschwerlicher werden. Das Warten auf die ungewisse Ankunft des Bräutigams. Das ist nicht leicht. Und wir brauchen diese Sehnsucht im Herzen, während wir warten. Denn ich bin überzeugt, unsere alte gefallene Natur, die immer noch aktiv ist und dieses System Welt und auch unser Widersacher, der Teufel, er will in unserem Leben diese Leidenschaft für unseren Herrn selbst, diese Sehnsucht nach der Person Jesu ersticken, zudecken. Und wisst ihr, womit er es manchmal sehr, sehr gut tun kann? Oft mit dieser Auffassung, dieser Ansicht, dass der Verstand und das Wissen das Zentrum des Lebens ist. Wir nennen das Rationalismus. Aber was nützt es, wenn die Braut, wenn die Hannah alle Fakten, alle Einzelheiten über den Bräutigam weiß? Sie kennt sein Aussehen, sie kennt jede Falte. Er hat noch keine Falten, der Bräutigam, der ist noch jung. Aber jede Geste, seine Schuhgröße vielleicht, seinen Besitz, sein Auto, seine Aktien vielleicht. Aber innerlich findet sie kein großes Verlangen mehr nach dem Bräutigam. Für eine zwischenmenschliche Beziehung wäre das fatal. Natürlich sind die Fakten wichtig. Sie sind nicht unbedeutend. Ich kann nur lieben, was ich auch wirklich kenne. Aber das Herz ist das Zentrum des Lebens. Und deshalb bin ich überzeugt, das Leben ist eine Reise des Herzens, die den Verstand sehr wohl braucht, die den Verstand erfordert. Aber leider haben wir Söhne und Töchter der Aufklärung und des Rationalismus diese Tatsache umgedreht und wir meinen, der Verstand und das Wissen sei das Zentrum des Lebens. Dem ist nicht so. Das Herz, was du ganzheitlich bist, mit deinem Willen, dem Ort, wo die Entscheidungen deines Lebens fallen, mit deinen Empfindungen, deinen Gefühlen, das ist das Zentrum und deshalb muss die Wahrheit, die Fakten, die Lehre in unser Herz sinken und unsere Sehnsucht empfachen. Wenn die Wahrheit nicht in unser Herz sinkt, dann besteht die Gefahr, über Gott viele Fakten zu wissen, die Wahrheit mit dem Kopf zu kennen und dabei zu vergessen, dass Gott eine Person ist. Oder wie Tauser das mal sagte, wir zu dieser Person, wie zu jeder anderen Person auch eine innige Beziehung pflegen können. Wie sehr leben wir aus dieser Sehnsucht nach dieser Person, die unser Bräutigam ist? Lassen wir uns doch vom Geist Gottes immer wieder zu dieser Sehnsucht hineinführen. Ich bin sicher, wenn wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben, da bin ich gewiss, haben wir diese Sehnsucht in unserem Innern. Auch wenn sie vielleicht manchmal durch vieles andere im Keller unseres Herzens zugedeckt ist. Zugedeckt mit einer gewissen Selbstgefälligkeit oder Selbstzentriertheit oder einem Selbstschutz oder einer gewissen Festgefahrenheit oder vielleicht auch Bitterkeit, weil wir enttäuscht wurden oder Enttäuschungen erlebt haben oder einer gewissen Lethargie. Wollen wir doch als Menschen, die auf die Ankunft des Bräutigams warten, uns nicht einfach damit zufrieden geben, wo wir jetzt heute auf dieser Reise des Glaubens stehen, sondern mit einem brennenden Verlangen, mit Sehnsucht nach Christus wollen wir doch im Glauben wachsen. Und ich bin mir sicher, geistliches Wachstum wird nicht so sehr unsere besonderen Erfahrungen mit ihm steigern, sondern vielmehr unseren Durst nach ihm noch stärker werden lassen. Ich mag das, wie das der verstorbene Autor James Houston mal gesagt hat. Die Sehnsucht, die wirklich Leben gibt, ist die Sehnsucht danach, Gott zu kennen. Diese Sehnsucht wird nie befriedigt, denn es ist eine Sehnsucht, die mit jeder Erfüllung wächst. Und unsere Beziehung zu Gott verändert sich und führt zu einer beständigen Vertiefung unserer Sehnsucht. Aber Sehnsucht, das verrät uns auch das Wort und das dürfen wir auch nicht vergessen, heißt immer auch Leiden. Passion. Sehnsucht bedeutet Leiden. Der Apostel Paulus, er sagt, wir seufzen in uns selbst und erwarten die Erlösung unseres Leibes. Im wunderschönen Hohelied Salomos, da wird diese Beziehung zwischen dem Liebhaber, dem Bräutigam und der Geliebten, der Braut, wunderschön poetisch, zärtlich beschrieben. Und viele Theologen deuten das Hohelied auch als Bild auf Christus und die Gemeinde oder Israel. Und da lesen wir in Kapitel 5, Vers 6, wie verzweifelt die Geliebte oder die Braut ist, als sie merkt, dass ihr Liebhaber, der Bräutigam, fort ist. Ich war außer mir, dass er fort war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Wie sehr man jemanden wirklich liebt, merkt man oft erst dann, wenn der Geliebte oder die Geliebte nicht mehr da ist. Vers 7, die Wächter fanden mich, als sie in der Stadt ihre Runden drehten. Sie schlugen und verletzten mich. Die Wächter auf der Mauer entrissen mir meinen Umhang. Angebliche Liebhaber verletzen uns immer wieder. Und es wird in dieser Zeit der Sehnsucht und des Wartens auf den Bräutigam immer wieder diese Angriffe geben, diese Verletzungen. Vers 8, ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch, wenn ihr meinen Geliebten findet, dann sagt ihm, dass ich krank vor Liebe bin. Je länger ich auf diesem Weg der Nachfolge unterwegs bin, desto mehr bin ich davon überzeugt, wir können in dieser gefallenen, sündigen Welt nicht aus der Sehnsucht leben, ohne auch zu leiden. Während unsere Herzen in dieser Zeit des Wartens empfänglicher werden für die Freude, die letztlich nun in unserem Bräutigam zu finden ist, werden sie auch empfindlicher für den Schmerz. Denn Menschen, die aus der Sehnsucht leben, die leiden viel mehr an ihrer Unvollkommenheit, an ihrer Unwachsamkeit, ihrer Sünde, an ihrem Versagen, täglichen Versagen, Gott nicht so zu lieben, wie sie es eigentlich wollen und auch ihren Nächsten nicht so zu lieben, wie sie es eigentlich sollten. Aber ich glaube, wenn wir Menschen sind, die aus der Sehnsucht leben, können wir uns von diesem Schmerz, von dieser Trauer, diesem Leiden tiefer in unser Herz hineinführen lassen. Das bedeutet, wir beginnen ehrlich uns immer wieder, und das muss irgendwie zur Routine werden, das muss einfach nicht nur dann und wann mal sein, sondern Teil unseres geistlichen Lebens, dass wir uns ehrlich fragen. Gerade in Zeiten von Konflikten und Auseinandersetzungen oder auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn es zu Spannungen kommt. Was geht da wirklich in mir vor? Warum bin ich so misstrauisch? Warum bin ich so verletzt? Warum kann ich mich nicht so richtig über den Erfolg des anderen freuen? Welche Beweggründe stehen eigentlich hinter meinen Gedanken und meinen Worten und meinen Taten? Und solche Fragen, die führen uns in diesen Schmerz über unsere Unvollkommenheit. Aber genau dieser Schmerz, der bringt uns dann näher zu unserem Herrn. Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Hauptgedanken. Und da kommt unsere Erinnerung ins Spiel. Und ich habe es so formuliert: Wer auf Jesus wartet, erinnert sich dem Himmel entgegen. Sehnsucht, sie treibt uns dazu, uns immer weiter vorwärts zu bewegen. Wir sehnen uns nach dem, was kommt. Die Erinnerung, die hilft uns, in die richtige Richtung zu gehen. Und ich habe es hier schon sehr oft erwähnt, und ich glaube, es ist gar nicht so lange her, da ging es in der Predigt auch wieder um Erinnerung. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig für unser geistliches Leben. Erinnerung ist mehr als nur Nostalgie. Erinnerung ist ein Mittel, um unsere Sehnsucht immer wieder neu zu empfachen. Der Petrus, er schreibt im zweiten Petrusbrief: Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Das Evangelium wird nie alt. Wir kennen es, aber wir müssen es immer wieder hören. Wir müssen die Wahrheit immer wieder hören. Und gerade jetzt in dieser Adventszeit, Geschwister, wollen wir uns neu erinnern, wer unser geliebter Bräutigam ist. Und wenn die falschen Liebhaber, mögen sie heißen, wie sie wollen, Materialismus, Macht, Geld, Ansehen, Erfolg, Pornografie, Anspruchsdenken, Süchte, um unser Herz werben, dann wollen wir uns erinnern, wem wir gehören. Es reicht nicht aus, nur so gelegentlich sich mal zu Gott hinzuwenden, vielleicht mal einmal in der Woche am Sonntag. Ja, lieber Herr, es ist jetzt schon eine Woche her. Danke, dass du da bist und bitte, bitte hilf mir jetzt auch durch die nächste Woche und schenk uns auch gutes Wetter. Make me happy. Wir betrügen uns selbst, wenn wir denken, wir könnten unser Herzen bewahren, ohne uns immer wieder lebendig vor Augen zu halten, wer unser Bräutigam, unser Geliebter wirklich ist. Ja, ohne uns dem Himmel entgegen zu erinnern. Und ich glaube, deshalb hat Jesus auch das sogenannte Gedächtnismahl oder Erinnerungsmahl eingesetzt, weil er weiß, wie vergesslich wir sind. Wenn wir das Mahl des Herrn feiern, dann denken wir in ganz besonderer Weise an unseren Geliebten. Wir erinnern uns an diesen absoluten Wendepunkt der Menschheitsgeschichte, das Kreuz, der schreckliche Tod, aber dann auch die triumphale Auferstehung unseres Herrn. Und gerade dieser Wendepunkt, das Kreuz, es ist der Höhepunkt der Geschichte, der zentrale Augenblick des ganzen Dramas. Und wenn wir uns den Tod und die Auferstehung unseres Herrn vor Augen halten, dann sollten wir das immer wieder auch in dem großen Zusammenhang der heiligen Liebesgeschichte sehen, die vor Grundlegung der Welt begann. Und Geschwister, das habe ich auch schon öfters gesagt, es ist nicht nur wichtig, woran wir uns erinnern, sondern auch, wie wir uns erinnern. Wenn wir uns an die Schönheit des Bräutigams erinnern, an die großen Wahrheiten, wie eben den Tod und die Auferstehung Jesu, dann sollten wir das nicht einfach, so schal, oberflächlich, routinenmäßig tun, sondern mit Leidenschaft und Begeisterung, mit Freude in unserem Herzen für unseren Herrn. Es geht da nicht um irgendwelche theologischen Prinzipien oder Lehrsätze oder um irgendeine Liturgie, die wir hier durchziehen. Nein! Im Vordergrund steht die Person, die wir lieben, nach der wir uns sehnen und an die wir uns gerne erinnern, Jesus Christus, unser Bräutigam. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir dieses Erinnerungsmahl feiern. Und ich finde es besonders schön, dass Jesus sich das so ausgedacht hat, dass wir das in einer Gemeinschaft tun dürfen. Er ist derjenige, der unsere kleinen Lebensgeschichten zusammengeführt hat. Und wir alle, wir dürfen teilhaben an der großen Geschichte, die er schreibt. Und in dieser Zeit der gemeinschaftlichen Erinnerung, da sagen wir uns immer wieder zu, im Grunde, wenn wir dieses Brot nehmen und diesen Kelch zu uns nehmen, dies hat Gott getan. Er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat uns zu sich gezogen. Er hat uns erlöst. Uns, die wir seine Feinde waren, die wir verloren waren, die wir am Ende waren, die wir große Schuld hatten, und er hat sie gesöhnt durch seinen Tod am Kreuz und uns seine Gerechtigkeit zugesprochen. Und zur gleichen Zeit erinnern wir uns auch und sprechen uns das auch zu. Dies wird er tun. Er wird eines Tages die Braut nach Hause holen und dann wird Hochzeit gefeiert. Und ich sehne mich nach diesem Tag an, dem jeder von uns jung sein wird. Und wenn jedes Leid und jede Spur von Dunkelheit für immer verschwunden sein werden. Was für ein Tag wird das sein, wenn wir einmal bei ihm zu Hause das Hochzeitsmahl feiern werden. Aber bis dieser Tag anbricht, meine Lieben, lasst uns Menschen sein, die aus der Sehnsucht leben und die sich nicht zufrieden geben mit einem dünn, oberflächlichen, selbstgenügsamen, fadenkalten, rein dogmatischen Glauben, sondern die einfach einen Hunger, einen Durst nach Gott haben und die voller Liebe sich dem Himmel entgegen erinnern. Ich bin so froh, dass unser Herr uns in dieser Wartezeit diese Erinnerungshilfen immer wieder schenkt. Das Mahl, das wir gleich feiern werden, ist eine davon. Aber es gibt auch noch andere, manchmal auch so im Alltag. Wir müssen sie nur sehen. Die Autorin Annie Dillard hat mal gesagt, die Welt ist ziemlich übersät und gespickt mit unausgepackten Geschenken und kostenlosen Überraschungen, die von einer großzügigen Hand weit ausgestreut werden. Wenn wir diese Geschenke und Überraschungen entdecken und auspacken, können sie für uns auch wunderbare Erinnerungshilfen sein. Und dabei habe ich gelernt, es ist immer wieder wichtig, sich diese eine einfache Frage zu stellen. Was sagt mir dies, was ich gerade jetzt erlebe? Heute, in dieser Situation. Über Gott und seine Liebesgeschichte. Letzte Woche, da fand ich so ein unausgepacktes Geschenk, so eine Überraschung während eines Gebetsspaziergangs mit unserem Hund Lea durch den Wald. Ich liebe den Wald, diese Stille. Es war kalt, die Luft klar. Das Laub auf dem Waldesweg wie ein weicher, rostbrauner Teppich. Nur mühsam kämpfte sich die Sonne für ein paar Augenblicke durch den dicken Wolkenschleier. Und ich musste denken, es riecht nach Winter. Wird es ein langer, ein kalter Winter werden. Und ich hatte so keine Lust nach Winter. Aber dann erinnerte ich mich plötzlich an den Sommer und ich sehnte mich danach. Ich erinnerte mich ehrlich gesagt an die traumhaft schönen Sonnenuntergänge am Meer in Istrien. Wie viele Sommer wird es noch geben? Diese Zeile aus diesem Lied von Reinhard May begleitete mich plötzlich. Wie viele Sommer wird es noch geben? Und dann war da dieses Gefühl der Dankbarkeit und des Friedens. Egal, wie viele Sommer es noch geben wird. Vielleicht war das der letzte. Egal, was noch kommen mag. Omikron hat sich schon angemeldet. Ich möchte auf den Kommenden warten. Und ich darf mich jetzt schon freuen und mich nach dem Sommer sehnen, der nie wieder in einen Herbst und Winter übergehen wird. Und ich wünsche uns, dass wir immer wieder im Alltag und gerade auch in dieser Adventszeit überrascht werden mit solchen kostenlosen Geschenken, die uns an geistliche Wahrheiten erinnern und unsere Sehnsucht nach dem Bräutigam wieder neu entfachen. Amen. Lasst uns jetzt mit ein paar Liedern einfach uns an unserem Bräutigam erfreuen. Wir wollen ihm damit unsere Sehnsucht bekunden.